Wir hören aus dem Wort Gottes das vierte Sendschreiben in der Johannes-Offenbarung, in Offenbarung 2, Vers 18 bis 29. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira, ich möchte es überschreiben, Augen wie Feuerflammen. Offenbarung 2, ab Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen: Ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit die Worte unseres auferstandenen und erhöhten Herrn Jesus Christus an die Gemeinde in Thyatira, aber auch an die Gemeinde aller Zeiten. Thyatira heißt auf Deutsch Opfertor, und auch bereits dieser Name hat eine symbolische Bedeutung, Opfertor. Es geht auch immer wieder um Opfer, um Götzenopfer, um falsche Opfer, gerade auch in Thyatira. Thyatira liegt auf halbem Wege zwischen Pergamon und Sardes. Pergamon, haben wir gestern Abend gehört, der Ort, wo der Thron Satans steht, Zeus-Altar, Kaiser-Tempel, viele heidnische Gottheiten wurden dort verehrt. Es kam zur Verführung, indem durch Bileam und durch Nikolaiten falsche Lehren von außen eingedrungen sind. Und Sardes, das ist dann die nächstweitere Stadt nach Thyatira. Wie gesagt, Thyatira auf halbem Weg zwischen Pergamon und Sardes. Sardes, das ist der geistliche Tod. Davon werden wir heute Abend hören. Also Verführung, Steigerung der Verführung in Thyatira und geistlicher Tod in Sardes. So sehen wir auch eine Entwicklung in diesen Sendschreiben an die Gemeinden. War es in Pergamon, Bileam, ein falscher Prophet, der von außen kam, so ist es nun in Thyatira, Isabel, die falsche Prophetin, die innen wirkt, die in der Gemeinde wirkt, in Israel und dann auch in der Gemeinde. Die Verführung frisst nun um sich wie ein Krebs, weil es jetzt von innen kommt. Beginnen wir der Reihe nach. Die Selbstvorstellung unseres Herrn Jesus Christus hat ja auch immer eine Bedeutung für das gesamte Sendschreiben. Und hier stellt er sich vor als der Sohn Gottes. Sohn Gottes. In den Evangelien hat der Herr Jesus oft von sich geredet als der Menschensohn. Der Menschensohn, da konnte man denken, ja, er ist geboren als Mensch. Von Maria ist er ja auch als Mensch geboren. Aber wer das Alte Testament, die hebräische Bibel, kannte in der Zeit Jesu, der hat schon verstanden, dass das ein Hinweis ist auf Daniel 7, wo der Messias als der Weltenrichter auftritt. Ausgesandt von dem, der uralt war, wie es da beschrieben wird in Daniel 7, vom Vater wurde der Sohn gesandt oder wird der Sohn gesandt, um die Welt zu richten am Ende der Tage, der Menschensohn. Und er ist gekommen, um uns zu erlösen, zur Zeit, als die Zeit erfüllt ward, wie es im Galaterbrief heißt, sandte Gott seinen Sohn. Und deshalb feiern wir immer wieder das Christfest, wo wir erinnert werden an die erste Ankunft des Messias. Aber er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Sohn Gottes, hier offenbart sich der Herr unverhüllt in seiner wahren Gestalt und Vollmacht. Wie auf dem Berg der Verklärung, da durften einige Jünger ihn sehen in seiner wirklichen Gestalt, in der Lichtherrlichkeit, von der er eigentlich ausgegangen ist vom Vater. Er hat sich nur zeitweilig seiner göttlichen Gestalt entäußert, wurde Fleisch, war gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. In Philipper 2 können wir das lesen. Und hier nun unverhüllt, Jesus ist der Sohn Gottes, nicht ein Sohn Gottes, nicht ein Engelwesen, wie es manche Sekten behaupten, sondern der einzige eingeborene Sohn Gottes, ganz auf der Seite Gottes stehend, kein Geschöpf wie Engel oder Menschen, sondern der einzige Sohn und Erlöser. Es ist auch ein Bezug zu Psalm 2, Vers 7, wo der Vater spricht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und gerade der Psalm 2 spricht von der Herrschaft des Messias, die eine einzigartige Autorität beinhaltet. Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Das greift zurück auf Offenbarung 1, wo ja auf der Insel Patmos Johannes den auferstandenen und erhöhten Herrn schauen darf. Und da heißt es auch in Vers 14, 1 Vers 14, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Völlige Reinheit, ja. Und dann, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Augen wie Feuerflammen, die können prüfen, die können ins Innerste schauen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an, heißt es in 1. Samuel 16. Gott, Jesus Christus, dem Sohn Gottes, kann man nichts vormachen. Er ist es, der Nieren und Herzen erforscht, wie es ebenfalls im 4. Sendschreiben heißt. Und zwar in Vers 23. Ich bin es, der Nieren und Herzen erforscht. Prüfung und auch Gericht wird durch diese Augen wie Feuerflammen zum Ausdruck gebracht. Und dann heißt es, über die Füße, dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Das war auch im Tempel, waren diese Gefäße aus Erz. Es hat auch eine Beziehung zum Tempel, zur Erlösung, aber auch zum Gericht. Dadurch, dass es schimmerndes Erz ist, ist das erhitzt, ist es heiß. Es kommt eine Prüfungszeit, wie wenn das Gold geschmolzen wird im Ofen, so wird auch der Mensch geprüft, wie er sich stellt zu diesen falschen Propheten und Verführern, von denen wir jetzt gleich hören werden. Werden wir in der Wahrheit bleiben oder werden wir auf die Lüge hereinfallen, auch heute? Und nun, in Vers 19, zählt der Herr zunächst einmal die Werke auf, wie auch in jedem Sendschreiben. Und hier werden durchaus in Thyatira auch gute Werke genannt und anerkannt von Jesus Christus. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein Ausharren oder deine Geduld. Und dann heißt es sogar, ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Dadurch, dass es hier heißt, die Werke sind mehr, das deutet darauf hin, dass es da viele gute Werke gab, auch vielleicht sogar eine Werkreligion. Manche verknüpfen deshalb in ihrer kirchengeschichtlichen Deutung der Offenbarung das Sendschreiben an Thyatira mit dem Zeitalter der hochmittelalterlichen katholischen Kirche, der Hochzeit der katholischen Kirche im Mittelalter, wo die Werke besonders betont wurden, wo der Glaube immer mehr zur Seite trat und man einen Gnadenschatz angesammelt hat, der Heiligen, von dem man dann wieder schöpfen kann und Erlösung empfangen kann, indem die Heiligen dann auch Fürsprache tun, dass man aus dem Fegfeuer herauskommt. Also alles das wird hier auch, man muss sagen, auch zum Teil hineininterpretiert. Und doch gibt es sicherlich auch Anknüpfungspunkte, in dem hier besonders nicht nur die Werke allgemein betont werden, sondern dass die letzten Werke mehr sind als die ersten. Eine Steigerung. Auch der Glaube durchaus ist vorhanden. Und Dienst, Aktivität, Eifer und auch Liebe im Unterschied zu Ephesus, wo die erste Liebe erkaltet war. Und eben auch das Ausharren. Es war, nach diesem Vers zu schließen, eine lebendige Gemeinde, die gute Werke, Liebe, Dienst und sogar auch Geduld in sich vereinigt hat. Aber, nun kommt das Urteil oder die Anklage, wenn man so sagen will, Vers 20, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das Problem in dieser Gemeinde war, ähnlich wie in Pergamon, aber nun in verstärkter Weise, dass sie Irrlehre, Verführung in ihrer Gemeinde geduldet haben. Und nun, da reicht schon das Stichwort aus, der Herr durch seinen Apostel teilt uns mit den Namen Isabel. Ich denke, die meisten kennen diese Berichte aus dem Alten Testament im ersten Königebuch, wo das ja einen zentralen Raum einnimmt in der Auseinandersetzung zwischen Gott durch seinen Propheten Elia und später auch Elisa und dem abgefallenen König Ahab, den seine Frau Isabel zum Abfall verführt hatte. Ich lese einmal diese Stelle, wo das am deutlichsten zunächst bezeichnet wird, in 1. Könige 16. 1. Könige 16, Vers 30 bis 33. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Tempel Baals, den er in Samaria baute. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, sodass Ahab mehr tat, was dem Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Nur so viel einmal dazu. Und angestiftet und verstärkt hatte das seine heidnische Frau Isabel. Isabel war eine Tochter des Priesterkönigs Etbaal von Sidon und Phönizien, also aus einem heidnischen Volk im Norden Israels, Phönizier, Tyrus, hängt auch damit zusammen. Sie selber war eine Priesterin und falsche Prophetin und hatte ja auch viele hunderte Baalspriester und Baalspropheten mit sich gebracht nach Israel. Und sie hat auch dafür gesorgt, dass die wahren Propheten des Herrn verfolgt und ausgerottet wurden. Gott hat aber Elia und andere beschützt. Er hat 7000 übrig gelassen in Israel, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Wer war Baal? Baal heißt Herr oder Besitzer. Und das ist ein Sturmgott, ein Fruchtbarkeitsgott heidnischer Völker, besonders der Syrer und Phönizier. Er hatte nichts zu tun mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sondern er war selber eine Projektion von Naturkräften in die göttliche Sphäre. Also eine erfundene Gestalt, hinter der sich natürlich Satan dann verbeugen hat mit seinen Dämonen. Denn es gibt keinen Gott außer Yahweh, der seinen Sohn gesandt hat und seinen Geist. Aber hier wurden die Naturkräfte vergöttlicht und dann, wenn Menschen abergläubisch sind, nicht Gott allein die Ehre geben, dann können Dämonen, geleitet von Luzifer, Satan, Einfluss auf sie nehmen. Das ist das Prinzip jedes Aberglaubens. Nicht die Sterne, nicht die Talismane wirken, nicht die Amulette, sondern der falsche Glaube bewirkt, dass feindliche, dämonische Mächte Einfluss auf den Menschen gewinnen können. Also die geistige Fehlorientierung, dass man zu etwas Falschem sozusagen betet, nicht zu Gott, sondern zu irdischen Dingen, und dann gewinnt Satan Einfluss. Das ist das Wesen der Esoterik, des Okkultismus, des Aberglaubens. Ahab baute einen Baalstempel sogar und auch noch einen Aschera-Tempel, Fruchtbarkeitsgöttin. Und die wahren Propheten Gottes wurden wie zu allen Zeiten verfolgt. Und dann kommt es ja zu dem bekannten Gottesurteil, das beschrieben wird in 1. Könige 18, wo nun ja, Elia vorschlägt, ja, lass doch ein Gottesurteil geschehen. Der wahre Gott, er wird sich erweisen als lebendig, und das, was tot ist, das wird auch nicht eingreifen. Und dann machen sie ja dieses Opfer auf dem Karmel, und die Baalspriester, sie bringen sich in wilde Ekstase übrigens, so wie es auch heute durch Rockmusik und Ähnliches geschieht. Ja, sie hüpfen herum, ritzen sich in exzessartigen Bewegungen, und Baal antwortet nicht. Und dann Elia, er betet, er lässt sogar noch Wasser um das Opfer herumschütten, und Gott antwortet dann durch Feuer vom Himmel. Ohne jedes große Ritual, einfach aufgrund des Glaubens und des Gebets des Elia hat der Herr eingegriffen. Und noch mehr Hass von Seiten Isabel. Sie will nun Elia auch töten lassen, so wie er veranlasst, wie Gott durch Elia veranlasst hat, diese Baalspropheten zu töten. Und er flieht, fällt sogar eine Zeit lang auch in Depression. Das zeigt, er war auch ein Mensch, ja, aber von Gott bevollmächtigt. Es können auch Propheten Anfechtungszeiten haben, auch Männer Gottes und Frauen Gottes. Es sind keine Helden aus eigener Kraft, immer nur wenn der Herr sie aufrichtet. Das dürfen wir auch heute in Anspruch nehmen. Wir müssen keine Übermenschen sein als Christen, aber der Herr schenkt uns die Kraft jeden Tag neu. Wir wollen ihn darum bitten und auch danken, wie wir es gestern gehört haben, jeden Morgen, wo wir aufstehen können. Ja, Isabel also steht als Bezeichnung für diese falsche Prophetie, die in die Gemeinde eingedrungen ist, im ersten Jahrhundert bereits, aber auch in allen Jahrhunderten. Das ist nicht nur eine besondere kirchengeschichtliche Epoche, sondern ein Zeichen aller Epochen. Dennoch möchte ich euch, liebe Geschwister, einmal zur Kenntnis geben, was Rainer Wagner dazu schreibt in seiner Buchgemeinde Jesu zwischen Spaltungen und Ökumene. Er bezieht es auf das hochmittelalterliche katholische System, und das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Da gibt es durchaus Dinge, die sehr stark auf diesen Isabel-Einfluss hinweisen. Und zwar Seite 72 folgende. Ich habe ja etliche Exemplare noch liegen dieser bibeltreuen Kirchengeschichte. Er schreibt, Thyatira ist ein Bild der mittelalterlichen Kirche. Ich zitiere, in der Thyatira-Phase sehen wir prophetisch eine zwar ähnliche, aber noch weltlicher geprägte Epoche als in der Pergamos-Zeit. Herrschte in Pergamos die Welt über die Kirche, so herrscht jetzt die Kirche in der Welt, sagt er, indem nun dieses System sich in der Welt ausbreitet, dieses katholische System, die Gewalt sogar über Könige und Kaiser beansprucht hat. Er sagt weiter, allerdings keine geistlich gelenkte Kirche, wie die Urgemeinde war, sondern eine religiöse Organisation, in der bereits der Fürst der Welt, also der Teufel, in Gestalt seiner Prophetin, falschen Prophetin, das Sagen hat. Das Zeitalter von Thyatira, so meint Wagner, ist identisch mit der Zeit des sogenannten finsteren Mittelalters, der Hochzeit der katholischen Kirche. Und nun nennt er einige Kennzeichen, ich kann jetzt nicht alles hier bringen. Er schreibt auf Seite 74, in der Epoche von Thyatira übernimmt das Heidentum die absolute Herrschaft in der Gemeinde. Das wirkt sich ja auch bis heute aus durch den Katholizismus, was wir jetzt gleich hören, nämlich so wie die heidnische Priestertochter Isabel die Krone Israels übernahm, übernahm das Heidentum offiziell die Kirche. Der kirchliche Kult wurde immer mehr von heidnischen Vorstellungen geprägt. Die Abendmahlselemente Brot und Wein, die Bilder der sogenannten Heiligen und die früheren Märtyrer des Herrn wurden zu Götzen gemacht. Der Papst übernahm die Rolle, die einst der sich selbst für Gott haltende römische Kaiser innehatte. Und weiter, Seite 77. Die falsche Prophetin verführt zu Götzenopfer und Unzucht. Unzucht ist ein Begriff, den besonders das Alte Testament für Götzendienst gebraucht. Solcher Götzendienst wird in selbstersonnener, unbiblischer Frömmigkeit mit Bildern, Reliquien, sind also Knochen von verstorbenen sogenannten Heiligen, die wundertätige Kraft haben sollen, heiligen Orten und Quellen in allen katholischen Kirchen bis in unsere Zeit getrieben. Solcher Götzendienst. Die römische Kirche hat das Abendmahl zu einem Götzenmahl umgedeutet, führt Wagner aus. Die Abendmahlslehre Roms ist derartig verändert, dass ein Götzenopfer daraus geworden ist. Die sogenannte Transsubstantiationslehre, das heißt Wandlungslehre Roms, behauptet, dass Jesus nicht nur real beim Abendmahl gegenwärtig ist, sondern dass Brot und Wein sich auch in die reale Substanz des Leibes Jesu verwandeln. Dieser Vorgang wird durch die Einsetzungsworte eines römischen Priesters, der über die sogenannte apostolische Sukzession verfügt, einem Zauber gleich vollzogen. Also nur der geweihte Priester kann gültig diese Einsetzungsworte sprechen, die dann die Wandlung bewirken sollen. Gegen Hebräer 9, Vers 27, wo wir ja lesen, er ist ein für alle Mal für uns geopfert. Das Opfer ist vollständig und einmalig für uns geschehen und abgeschlossen. Wir gedenken daran und freuen uns auch, wenn wir das Mahl empfangen dürfen, aber dieser Wandlungsgedanke ist etwas typisch Römisches und ist erst im Jahre 1215, glaube ich, war es beim vierten Laterankonzil dogmatisiert worden. 1215. Und Wagner schließt auf Seite 78, die heidnischen und spiritistischen Irrlehren Roms sind für Nicht-Eingeweihte kaum zu überschauen. Da ist die sogenannte leibliche Himmelfahrt Marias. Da ist die Fegefeuerlehre, der Reliquienkult, die Verehrung von heiligen Orten und Gegenständen, Prozessionen, Weihehandlungen und so weiter. Man glaubt Aussagen von Geistern, die als angeblich heilige Botschaften weitergeben. Es ist müßig, all die Irrlehren, die Rom in seiner langen Geschichte zu einer unheiligen Tradition aufgehäuft hat, zusammenzutragen. Und Wagner schließt, der Gemeindetyp Thyatira ist die vom Heidentum beherrschte Kirche, in deren Mitte die wenigen Christen von Jesus bewahrt werden, die römisch-katholische Prägung. Nun, da ist manches sicherlich richtig beobachtet und doch finde ich es zu eng, wenn man es nur auf die hochmittelalterliche Zeit beschränkt. Thyatira ist zu allen Zeiten und an allen Orten immer wieder auch vorhanden gewesen und bis heute vorhanden. Nicht nur im Hochmittelalter. Allein schon dadurch, dass dieser römisch-katholische Kult ja auch bis heute weiterwirkt. Aber nicht nur dort. Es bezieht sich auf alle falsche Prophetie zu allen Zeiten. Und deshalb möchte ich jetzt etwas allgemeiner als Wagner einmal das bezüglich falscher Prophetie darstellen, nach meiner Sicht. Und zwar Kennzeichen falscher Propheten, wie etwa auch Isabel als Typus für Falschprophetie steht. Was sind wesentliche Kennzeichen falscher Propheten? Ich kann nur einiges nennen. Sie fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Davor wird gewarnt, etwa in 1. Korinther 4, Vers 6, in 2. Johannes 1, Vers 9 und besonders auch in Offenbarung 22, Vers 18 folgende. Man soll nichts hinzufügen oder hinwegtun vom Wort Gottes. Dann erfinden sie Lehren, die im Widerspruch stehen zum eindeutigen Wortsinn und Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift. Das, was klar ist, wird symbolisch und allegorisch umgedeutet und das, was gleichnishaft zu verstehen ist, das wird wörtlich genommen. Also es wird gerade das, was der Kontext des Wortes Gottes gebietet, ins Gegenteil verkehrt. Das ist eine Spezialmethode von Sekten, dass sie die Dinge, die einfach und klar sind, verkomplizieren und das, was unklar ist in der Bibel, das wird zur zentralen Lehre hochgesteigert. Etwa auch solche Zahlenangaben beim Propheten Daniel, ich habe gerade gestern ein Gespräch mit jemandem gehabt, die werden von manchen Gruppierungen dann Obwohl der Herr gesagt hat, wir sollen Zeit und Stunde können es nicht wissen, sollen nicht das ausrechnen, dann wird aber doch da gerechnet. Vor allem übergehen falsche Propheten zentrale Wahrheiten des christlichen Glaubens und verleugnen, das ist der Kernpunkt, Jesus und sein Werk. Der Kampf richtet sich vor allem gegen die einzigartige Gottessohnschaft Jesu Christi, dagegen, dass er Fleisch geworden ist, das ist sogar ein Kennzeichen des Antichristen in 1. Johannes 2 und 4. Sie leugnen, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er Fleisch, also Mensch geworden ist, diese antichristlichen Gestalten. Der Antichrist am Ende, der hat ja seine Vorläufer in der Kirchengeschichte. Seine Fleischwerdung wird geleugnet, seine Gottessohnschaft. 1. Johannes 2 und 1. Johannes 4. Und dann besonders auch sein Sühneopfer am Kreuz. Das wird manchmal zwar noch erwähnt, aber es wird heruntergespielt, umgedeutet, abgeschwächt. Der Mensch muss selber gute Werke tun. Siehe Thyatira, mehr Werke als am Anfang hast du. Und damit letztendlich sich selber erlösen. Das Kreuzesopfer Jesu, das vollkommen ausreicht, Hebräer 9, das wird relativiert, reduziert, beschränkt oder ganz abgeschafft in dieser Irrlehre falscher Propheten. Das hat einmal der Evangelist Gerhard Bergmann gesagt, als wir Studenten waren, hatte ich ihn mal noch gehört im Bengelhaus. Da hat er gesagt, achtet genau darauf, was Sie bezüglich des Kreuzesopfers Jesu lehren. Ob da wirklich die völlige Erlösung stehen gelassen wird oder ob da Abstriche gemacht werden, da erkennt ihr die falschen Propheten. Und wenn man sieht, welche Diskussionen etwa auch in der württembergischen Landessynode gelaufen sind über das Sühneopfer Jesu Christi, dann merken wir genau, wie Kirchen unterwandert sind mit solchen, die das leugnen, dass am Kreuz Jesu alles vollbracht ist. Wo man sagt, wie Bultmann, damit können wir heute nichts mehr anfangen mit dem Blut Jesu. Das sei ein alter Mythos. Schrecklich, ja, diese Lästerung. Aber das ist bis in höchste kirchliche Kreise heute eingedrungen, auch in freikirchliche Kreise. Das Zentrum muss das Zentrum bleiben. Und auch die leibliche Auferstehung hat auch Bultmann bestritten. Jesus sei nur in die Verkündigung auferstanden. Immer wenn man von ihm spricht, ist er gegenwärtig, aber nicht wirklich lebendig. Ja. So raffiniert können Theologen ihre Irrlehren verstecken. Und die einfachen Leute, die oft nichts Böses ahnen, sie durchschauen es oft nicht, weil es so fromm klingt. Lasst euch nicht verführen. Man muss schon heute ein bisschen sich reinarbeiten in das Wort Gottes, nicht nur ein bisschen, ja, um gewappnet zu sein. Die frommen Verführer oder fromm scheinenden Verführer, sie kommen im Schafskleid daher, nicht mit Boxhörnern, sondern wirklich im Schafskleid, so wie der Herr Jesus auch gewarnt hat in Matthäus 7. Dann sind eben die Behauptungen der falschen Propheten eine Mischung aus Wahrheit und Lüge. Nicht nur Lüge, das wäre zu platt, zu leicht zu durchschauen. Immer ein Körnchen Wahrheit. Nehmen wir mal das primitive Beispiel von Horoskopen. Nicht? Ist immer auch ein Zufallstreffer dabei. Wie beim Lottospiel fast so. Ja? Aber es ist wirklich ein Zufallstreffer. Und dann werden ja diese gängigen Horoskope ohnehin von Journalisten, von Redakteuren gemacht, die sich dabei eins in Fäustchen lachen und denken, wir müssen den Leuten halt irgendwas bieten, die glauben ja alles, was wir schreiben, auch wenn sie gar keine Astrologen sind, selber. Nicht? Aber die anderen Astrologen wissen auch nicht mehr, weil die Sterne sind Lichter, die Gott an den Himmel gesetzt hat, 1. Mose 1. Sie haben keinen Einfluss auf unser Schicksal, es sind keine Götter, wie die Babylonier fälschlich geglaubt hatten. Sie haben auch hier Götter an den Sternenhimmel projiziert und dann Mächte und Kräfte abgeleitet. Nein, die Sterne gehören zur Schöpfung, wunderbare Schöpfung, aber keine göttliche Kraft. Und so haben auch falsche Propheten Mischung aus Wahrheit und Lüge. Oh, der Prophet hat aber was Wahres gesagt über mich. Ja, aber dann alles andere, was nicht stimmt, das wird dann schnell vergessen. Man hat auch herausgefunden, dass manchmal ganz raffinierte Tricks angewandt werden, auch in manchen charismatischen Showveranstaltungen, wo dann vorher schon heimliche Befragungen über Personen stattgefunden haben und dann wird das groß als Offenbarung von der Bühne verkündigt. Lasst euch nicht verführen. dann machen sie oftmals Zukunftsvoraussagen, und zwar solche, die mit göttlichem Offenbarungsanspruch vorgetragen werden, in der Ich-Form, ich Jesus, sage euch, eine Anmaßung. Wenn wir das Wort auslegen, wir predigen darüber, wir versuchen es zu verstehen, aber ich würde jetzt nie hier hinstehen und sagen, ich Jesus sage euch. Ja, da macht man sich zum Kanal für Gott, und dann gibt es solche falschen Prophetinnen wie etwa Gabriele Wittig in Würzburg, die behauptet, sie sei heute das Sprachrohr Jesu Christi und bringt völlig unbiblische Lehren, die aus dem Spiritismus stammen, eindeutig. Verschiedene Geistleiber und dann Reinkarnation, also Wiederverkörperung und falsche asketische Lehren und so weiter. Das kann ich jetzt nur erwähnen. Das sind die, die immer diese Plakate jetzt machen mit den Tieren, bitte, bitte, esst uns nicht, weil sie eben hinduistisches Gedankengut haben mit dieser Seelenwanderung. Nicht? Das steckt dahinter. Dann sind die Versprechungen falscher Propheten sehr oft mit schönen Worten verpackt. Wunderbare Worte, die aus Bhagwans Mund getrieft haben. Ich verspreche euch Glück, ihr werdet in Harmonie leben und alle Menschen werden Brüder und wir werden die Welt retten. Wunderschöne Worte, aber es ist nur der Betrug der Schlange dahinter. Die Schlange ist auch so gekommen. Ihr werdet sein wie Gott, eure Augen werden aufgetan, ihr werdet wissen, was gut und böse ist, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. 1. Mose 3, Vers 1 bis 5. Raffinierte Lügen der Schlange. Und dann enthalten die Lehren falscher Propheten, damit eng zusammenhängend, oftmals ein falsches Evangelium von Frieden, Liebe, Harmonie, Einheit und Toleranz. So auch schon zur Zeit von Jeremia, etwa in Kapitel 6, wo die falschen Propheten Friede prophezeien und es ist doch kein Friede. So auch bei Jesaja immer wieder ein Kennzeichen, dass sie den Mächtigen nach dem Munde reden und nicht wirklich Gottes Wahrheit sagen. Oftmals aber finden sich auch falsche oder übertriebene Darstellungen von Gottes Gericht, etwa bei den Zeugen Jehovas. Ja, ich könnte jetzt viele Sekten hier aufzählen, Mormonen, christliche Wissenschaft, Bahá'í-Religion, Zeugen Jehovas, Anthroposophie, universelles Leben, auch gewisse charismatische Falschpropheten, aber aus Zeitgründen muss ich das jetzt weglassen. Wir wollen ja jetzt hier nochmal im Text weitergehen. Jedenfalls Isabel, ein Typus für eine falsche Prophetin, und das zerstört Gemeinden von innen her. Als zwei Kennzeichen, speziell bei Isabel, werden genannt Unzucht, diese leibliche Hurerei, und dann auch Götzendienst, die geistliche Hurerei. Das hängt eng zusammen oftmals. Es gab auch Kultprostitution im alten Israel, und auch der Apostel Paulus kämpft ganz entschieden dagegen, von Gott inspiriert im 1. Korintherbrief, dass unser Leib nicht zugleich ein Leib mit der Hure sein kann, unser Leib, der dem Herrn geweiht ist, in dem sein Geist wohnt. Aber hier bei Isabel ganz typisch diese Dinge. Und so möchte ich noch aus 2. Petrus 2 und aus dem Judasbrief einige Kennzeichen nennen, die damit zusammenhängen. Nämlich diese falschen Propheten mit dem Isabel-Geist, sie verkünden auch einen falschen Freiheitsbegriff. Es ist alles erlaubt, sagen sie. Aber Paulus schreibt darauf im Römerbrief, aber es frommt nicht alles. Es dient nicht alles zum Heil. Ja, sicherlich, wir haben eine evangelische Freiheit, aber wir sollen sie nicht zum Sündigen missbrauchen. Sonst folgt darauf das Gericht. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Galater 6. Dann führen sie auch oftmals ein unmoralisches Leben. Einige Sekten verkünden glatte Unmoral, andere verkünden übertriebene Askese und versprechen dadurch das Heil. Die einen fallen auf der Seite vom Pferd, die anderen auf jener Seite. Und beides ist Verführung. Ja? Man kann also durch Libertinismus, Zügellosigkeit verführt werden, aber auch durch übertriebenen Asketismus, das heißt Heil aus den eigenen Werken, Enthaltsamkeit, wo sie gar nicht Not tut, zum Beispiel haben manche auch gelehrt, das wird im 1. Timotheusbrief berichtet, dass man gar nicht heiraten solle und dass man bestimmte Speisen meiden solle, wie im alten Bund, obwohl der Herr sagt, dass nicht das uns unrein macht, was zum Munde hineingeht, sondern was aus dem Herzen und aus dem Munde herauskommt. Wäre jetzt auch ein Thema für sich, ich will es nur erwähnen. Und dann falsche Propheten, sie suchen auch Geld und Ehre bei Menschen. Mit diesem Götzendienst hängt ja auch oft ein Geldgeschäft zusammen und mit Unzucht sowieso. Und es wird immer Geld und Ehre bei Menschen gesucht. Irdisch Gesinnte, die den Geist Gottes nicht haben, heißt es in Judas 19. Sie streben aus eigener Kraft nach höherer Erkenntnis, Gnosis. Es wird ja oft übergeistlich verbrämt und belächeln den einfachen Glauben. Ein typisches Kennzeichen auch der gnostischen Sekte, schon in altchristlicher Zeit, die sich über die Gläubigen erhoben haben und gesagt haben, wir haben höhere Erkenntnis, wir stehen über euch. Seht ihr, das ist heute die Gefahr bei Anthroposophie, Theosophie, Kosmosophie und diesen Richtungen. Die sagen, der einfache Glaube reicht nicht aus, wir brauchen höhere Erkenntnisse. Die Gefahr der Gnosis, dagegen haben die Apostel schon in altchristlicher Zeit gekämpft. Hütet euch vor der fälschlich sogenannten Gnosis. 1. Timotheus 6, Vers 20. Und eben diese falschen Heilswege. Ablehnung der Ehe, Verzicht auf bestimmte Speisen als Heilswege. Es gibt Leute, die sind für die Ehe nicht tauglich. Ist was anderes. Aber das wird hier als Heilsweg propagiert von den Irrlehrern in 1. Timotheus 4, Vers 3. Und dann 1. Timotheus 6, Vers 5. Die Frömmigkeit wird als Gewerbe betrieben. Es geht letztendlich um nichts anderes als um Geld, Macht, Einfluss und solche Dinge, die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben. Ein weiteres Kennzeichen ist auch, dass sie Wortkriege lieben, bewusst Spaltungen verursachen, auch da. Es muss manchmal Trennungen geben, wo Irrlehren überhand nehmen. Ja? Aber sie verursachen Spaltungen um der Spaltungen willen, um Gemeinden zu zerstören. Da geht es dann um Machtkämpfe, um sich selbst an den Vordergrund spielen wollen und ähnliches. Und das ist ungeistlich. 1. Timotheus 6, Vers 4 folgende, 2. Timotheus 2, Vers 14, 2, Vers 23, Titus 3, Vers 9, Judas 19. Braucht nicht alle Stellen jetzt aufschlagen. Und falsche Propheten, sie spotten auch über die Gemeinde Jesu, die auf Jesu Wiederkunft wartet. Sie sagen, wir selber packen es an, wir bauen selber das Friedensreich auf Erden. Wir warten nicht mehr auf den Tag Jesu Christi. Wir selber bauen jetzt das tausendjährige Reich. Hat es schon mal jemand versucht in der Geschichte? Das tausendjährige Reich? Auch der Hitler, aber es ist nur ein Beispiel. Ja, viele falsche Propheten. Das Verwirrende ist, dass manche Irrlehren auch manches Richtige und Wahre enthalten, aber dadurch wird es noch umso verführerischer. Nun zurück zur Offenbarung 2. Gott schenkt selbst dieser falschen Prophetin noch Zeit zur Umkehr. So auch gerade in dieser Gemeinde. Es heißt hier in Vers 21, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Gott hat Gnadenzeit geschenkt. Sogar dieser Isabel in der neutestamentlichen Gemeinde in Thyatira. Auch heute gibt Gott den falschen Propheten noch Zeit zur Umkehr. Und es ist auch unser Auftrag, uns gegenseitig zu helfen, dass wir nicht selber zu falschen Propheten werden. Und wenn jemand falsch lehrt, ihn in aller Liebe zurechtzuweisen und zu sagen, aber im Wort Gottes steht es anders. Gott schenkt Gnadenzeit zur Umkehr. Und es ist auch Gnadenzeit, dass er noch nicht wiedergekommen ist, der Herr Jesus Christus. Aber gemäß 2. Petrus 3, Vers 8 bis 10 dient die aufgeschobene Wiederkunft dazu, dass noch viele gerettet werden, dass sie zur Umkehr kommen. Es ist allein die Gnade des Herrn, dass er noch nicht wiedergekommen ist, sondern es noch verzögert. Aber manche spotten darüber, ja, nehmen das auch als Anlass zur Lästerung. Wie schrecklich. Auch zur Zeit des Ahab und der Isabel hat Gott Zeit zur Umkehr geschenkt. Selbst noch diesen Baalspropheten, beziehungsweise denen, die durch sie verführt waren. Da hat doch Elia gesagt auf dem Karmel, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Wie lange? Eine Zeitangabe. Es war noch eine letzte Chance zur Umkehr. Wendet euch zum alleinigen Gott und ab von den falschen Götzen. Aber, nun heißt es auch hier ganz erschütternd, und sie hat nicht
Buße getan. Wie schrecklich! Diese Isabel in der Gemeinde in Thyatira hat nicht Buße getan, ist nicht umgekehrt. Deshalb sagen auch viele, das trifft ja auch auf Rom zu. Es hat sich immer mehr verschlimmert. Es kam dann noch das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes hinzu, nach der Reformationszeit im Jahr 1870-71, als das Papsttum seine politische Macht zunehmend verloren hat. Da haben sie dann ihre geistliche Macht ins Unbegrenzte gesteigert durch diese Unfehlbarkeitslehre, dass der Papst, wenn er ex cathedra vom Katheder spricht, unfehlbare dogmatische Aussagen machen können. Und welche Aussagen waren das? Dass Maria unbefleckt empfangen worden sei, was nirgends in der Bibel steht, und dass sie leibhaftig in den Himmel aufgefahren sei. Das erste 1870, das zweite 1951 verkündet. Und so haben wir festgestellt, Rom hat sich nicht geändert, hat nicht Buße getan, sondern sich immer mehr verstockt in seinen Irrlehren. Auch heute merken wir, der ökumenische Dialog ist völlig ins Stocken geraten, weil Rom per Definitionem sich von seinen als unfehlbar erklärten Dogmen nicht mehr lösen kann. Sie können die Unfehlbarkeit des Papstes nicht zurücknehmen, sie können ihre Marienlehren nicht zurücknehmen, weil sie als unfehlbare Dogmen verkündet worden sind. Und deshalb sagt etwa auch Wagner, dass das auf Rom zutrifft. Sie können nicht mehr Buße tun. Sie sind verstockt wie Pharao. Pharao, das war das Geheimnis seiner Verstockung. Gott hat ihn erst dann völlig verstockt, als er sich selber schon mehrfach verstockt hatte gegen den Ruf, lass Israel ziehen, lass mein Volk ziehen. Dann hat Gott irgendwann gesagt, jetzt ist vorbei. Und so heißt es auch bei in Hiob 33, Vers 14, dass Gott zwei- oder dreimal einlädt zur Umkehr und Gnadenzeit schenkt und dann sagt er auch, es ist jetzt vorbei. Seelsorgerlich jetzt möchte ich sagen, solange jemand noch ernsthaft sucht und sagt, Herr, ich möchte umkehren, wird Gott auch die Tür nicht zuschließen. Aber wenn jemand wie Pharao sagt, nein, absolut, ich breche mein Versprechen jetzt, ich lasse nicht ziehen, ich will nicht mehr umkehren, dann akzeptiert Gott auch diese Entscheidung, ich sage es mal so menschlich jetzt, und sagt, gut, dann brauchst du auch nicht mehr umkehren, dann geh in dein Verderben. Aber wir sollen predigen, tue Buße, kehre um. Wir sollen den liebenden Herrn verkündigen, der einlädt, den Sünder, der wirklich willig ist, von seiner Sünde zu lassen und die Liebe und Vergebung des Herrn Jesus anzunehmen. Jetzt ist der Tag des Heils. Wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Das gilt auch heute Morgen, wenn jemand unter uns ist, der auch sieht, ich sollte Buße tun über meine Sünden, ich sollte ja, die Vergebung des Herrn Jesus auf Golgatha annehmen, auch heute die herzliche Einladung. Isabel hat nicht Buße getan und ihre Nachfolger. Und dann heißt es in Vers 22, siehe, ich werfe sie auf ein Bett, ein Krankenbett, kann man sagen, ein Siechbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Hier kommt jetzt die Gerichtsandrohung. Bei Unbußfertigkeit folgt das Gericht. Gott lässt sich nicht spotten. Und heute erleben wir ja etwas geradezu Paradoxes. Je mehr die AIDS-Seuche zunimmt, umso mehr wird Unmoral verkündigt, bis hinein in Aufklärungsbroschüren für Schüler. Nicht? Da will man aufklären über AIDS, aber man fördert die Verteilung von Kondomen, was nicht wirklich letztendlich hilft. Das ist nur eine Symptombekämpfung, die sind auch nicht völlig dicht, das nur nebenbei aus medizinischer Sicht bemerkt. Und anstelle zu sagen, sei deinem Ehepartner treu, und warte, bis du einen Ehepartner hast und verheiratet bist mit der Sexualität. Nein, man versucht noch alle möglichen sexuellen Perversionen, wie die Bibel sie nennt, auszubreiten, angefangen von Homosexualität, Polygamie und der Schluss, die Endstufe wird dann wohl die Sodomie sein, wie bei Sodom und Gomorra. Und dann ist die Welt vollends gerichtsreif. Und hier heißt es ja, ich werfe sie auf ein Bett, ein Siechbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen. Ich möchte sagen, wenn jemand AIDS hat, ja, manchmal wird sie auch nicht durch diese Dinge übertragen, Leute, die das auf andere Weise bekommen, Aber wir wollen jedem dieser Kranken auch in der Liebe begegnen und sie einladen, dem Herrn Jesus nachzufolgen, ihre Schuld zu bekennen, Vergebung zu erlangen. Wir wollen den seelsorgerlichen Aspekt nicht vergessen. Und doch müssen wir klar sagen, nicht umsonst hat Gott gesagt, dass die körperliche Liebe in die Ehe gehört. Hier geht es nun weiter, dieses Krankenbett, und dann Vers 23, und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Und das ist historisch zur Zeit von Ahab und Isabel. Ahab war bereits gefallen im Kampf, aber Isabel wurde dann auch aus dem Fenster gestürzt, als Jehu eine Verschwörung angezettelt hatte. Er war dann der neue König, der von einem Prophetenjünger des Elisa gesalbt wurde zum König. Das ist alles nachzulesen in 2. Könige 9 folgende. Isabel ist dann aus dem Fenster geworfen worden, wurde von den Hunden aufgefressen, genauso wie es Elia ihr prophezeit hatte. Und ihre Kinder, die Kinder von Elia, nicht nur von Isabel, sondern alle Königssöhne von Ahab, 70 Königssöhne, wurden getötet von Jehu und seinen Leuten, der dann der neue König wurde. Ich möchte einmal nur einige Verse dazu lesen, zur Illustration, wie sich die Prophezeiung, die Gott durch seinen Propheten Elia schon zur Zeit von Ahab und Isabel gegeben hatte, buchstäblich erfüllt hat. Jehu war der Vollstrecker dieser Prophezeiungen, dieser echten Prophezeiungen. In 1. Könige 21, Vers 21 lesen wir, und da spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich bringen und deine Nachkommen wegfegen. Und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, Mündige und Unmündige in Israel. Und ich will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams. Und in Vers 29, hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Er hatte dann, als er dieses schreckliche Gericht gehört hatte, sich gedemütigt vor dem Herrn. Und dann hat Gott gesagt Folgendes, weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Erst zu Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen. Gott hat diese Umkehr noch gesehen bei Ahab, aber er hat gesagt, ich kann das Gericht nicht mehr ganz wegnehmen, aber es wird nicht mehr zu deinen Lebzeiten geschehen. Selbst da war Gott noch barmherzig. Aber dann ist das Gericht auch hereingebrochen, und zwar in 2. Könige 10. Den Vers möchte ich noch uns vorlesen. Zunächst wird in Kapitel 9 ja beschrieben, wie Elisa einen der Prophetensöhne zu Jehu schickt, zu einem Hauptmann des Heeres, und macht ihn zum neuen König, salbt ihn. Und dann hat der Jehu das erfüllt, praktisch ausgeführt. Und da heißt es dann 2. Könige 10, Vers 7, und es geschah, als der Brief zu ihnen kam, da ergriffen sie die Königssöhne und töteten sie, 70 Mann, und legten ihre Köpfe in Körbe und sandten sie zu ihm nach Jezreel. Und Vers 10, so erkennt nun, dass kein Wort des Herrn auf die Erde gefallen ist, dass der Herr gegen das Haus Ahabs geredet hat, sondern der Herr hat getan, was er durch seinen Knecht Elia geredet hat. Und Jehu erschlug in Jezreel alle Übriggebliebenen vom Haus Ahabs und seine Gewaltigen, seine Vertrauten und seine Minister, sodass ihm nicht einer übrig blieb, der entkommen wäre. Das ist alttestamentliche Realität. Gott schickt sein Gericht auf diese Weise, lässt es durch Menschen hier vollstrecken, aber er lädt immer wieder ein zur Umkehr, zur Buße. Er möchte nicht, dass einer verloren gehe, auch heute nicht. Und deshalb auch die Einladung, kehrt um von falschen Wegen, auch von falscher Prophetie, von Verführung in eurem Leben und in euren Gemeinden und auch in unserem aller Leben. Es steht hier dann auch, und das könnte missverständlich sein, ich bin es, der Nieren und Herzen erforscht, das hatten wir am Anfang schon gehört, und dann heißt es, ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Das ist kein Widerspruch zur Lehre, dass wir gerettet werden allein aus Gnaden, sondern es sind hier die bösen Werke gemeint. Ja, dass Gott vergelten wird nach den bösen Werken, die sie getan haben, in diesem Zusammenhang. Keine Erlösung durch die Werke, sondern im Gegenteil, wenn Gott dieses Gericht schickt, wird er jedem auch geben nach seinen Werken. Und es ist auch ein Buch, wo die Werke jedes Menschen verzeichnet stehen. Wir werden nicht gerettet werden durch unsere Werke, wenn wir nicht gläubig sind. Wenn wir gläubig sind, wenn wir zu Jesus gehören, dann werden sicherlich unsere Werke auch eine gewisse Rolle spielen, im Preisgericht nach 1. Korinther 3. Aber die, die dann Stroh und Stoppeln gesät haben, die werden gerettet werden wie durchs Feuer hindurch. Und wer Gold und Edelsteine, bildlich gesprochen jetzt natürlich, also wirklich eifrig für den Herrn gewirkt hat, der wird auch gerettet werden, aber wohl im Preisgericht dann doch eine besondere Belohnung auch erhalten. Also Gott ist auch hier nicht ungerecht, sondern sieht alles, unseren Glauben und unsere Werke. Aber entscheidend ist der Glaube. Es kann kein Humanist durch seine Werke gerettet werden und zu Gott kommen, sondern nur, wenn er an Jesus als den einzigen Weg glaubt. Das ist auch die große Illusion bei der Freimaurerei. Die denken, sie haben auch die Bibel auf ihrem Freimaureraltar und dann die guten Werke, Humanität, mitmenschliche Hilfe, Toleranz gegen alle Religionen. Und dann merken wir, es ist genau der Irrweg. Sie übertreten dabei das erste Gebot, das ja heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Vers 24. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Ja, hier ist auch von der Reinigung die Rede und auch vorher schon, wir sollen diese falschen Lehren nicht haben, wir sollen uns davon absondern, wir sollen nicht die Tiefen des Satans erkennen und das heißt damit Gemeinschaft haben. Die Absonderung wird etwa in 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18 deutlich gesagt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, macht euch nicht teilhaftig ihrer Sünden, so auch in Offenbarung. Und wie zur Zeit von Elia hat Gott zu allen Zeiten die symbolische Zahl von 7000 übrig gelassen, die nicht mitgemacht haben mit dieser großen Verführungswelle. 7000 ist ja auch eine Zahl der Vollkommenheit, Gottes vollkommene Gemeindezahl. Keine vollkommene Gemeinde, aber eine vollkommene Zahl solcher, die ihre Knie nicht vor dem Zeitgeist und Götzendienst beugen. Es sind heute sicherlich mehr als 7000, aber auch heute weiß Gott um jeden Einzelnen. Die kleine Herde, die nicht in die große Ökumene, die direkt nach Babylon führt, aufgeht und mit ihr mitmischt. Und so ist Isabel ja auch ein Bild für die Hure Babylon, die wieder auftaucht in Offenbarung 17 und 18. Wir können das jetzt nicht alles lesen. Erich Brüning hat das vor einem halben Jahr hier ausgelegt. Die Brautgemeinde und die Hure Babylon unterscheiden sich fundamental. Nur ganz kurz einige Hinweise. Die Babylonkirche der Endzeit stellt sich der Welt gleich, vertauscht Gottes Geist mit dem Zeitgeist, setzt heidnische Götzen mit dem Gott der Bibel gleich und vermischt die Religionen und Ideologien. Sie ist auf Geld und Macht aus, äußerlich prachtvoll, aber innerlich tot. Sie bringt die wahrhaft Gläubigen zunehmend in Bedrängnis. Sie lenkt durch falsche Zeichen und Wunder von den rettenden Wunden Jesu ab. Und sie bereitet dem Antichristen den Weg, der sie zunächst für sein religiöses Gaukelwerk missbraucht, um sie anschließend fallen zu lassen. Die Brautgemeinde der Erlösten hingegen setzt sich zusammen aus Gläubigen aus verschiedenen Denominationen, deren Herz Gott allein sieht und kennt. Sie wartet auf Jesu Wiederkunft. Sie passt sich dem Zeitgeist nicht an, sondern ist Salz und Licht der Welt. Sie geht durch irdische Niedrigkeit, Verachtung und Verfolgung hindurch zur himmlischen Herrlichkeit. Sie hält Jesus als dem einzigen Herrn und Erlöser die Treue und lehnt jede Religionsvermischung ab. Sie fällt nicht auf falsche Zeichen und Wunder herein, sondern orientiert sich allein am Wort der Heiligen Schrift. Und sie bereitet Jesus Christus den Weg, indem sie viele in seine Nachfolge ruft. Braut gegen Babel. Echte gläubige Gemeinde gegen Isabel, verführte Hure. Und nun die letzten Verse. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. und ich werde ihm den Morgenstern geben. Das ist wieder eine Anknüpfung an Psalm 2, wo der Messias die Heidenvölker überwinden wird. Wir werden mit Christus herrschen, die überwunden haben im tausendjährigen Reich. Das ist in Offenbarung 20 deutlich geschrieben. Wir werden ewig bei ihm sein. Und der Morgenstern, welches ist der Morgenstern? Wie? Die Venus, ja. Die Venus ist der Morgen- oder auch Abendstern, der am hellsten leuchtet am Himmel. Und die Venus ist ein Symbol für Aufstieg, für Sieg und Herrschaft. Und so wird der Herr uns diesen Morgenstern geben, das heißt den Sieg über die, die der falschen Prophetie verfallen sind, die abgeirrt sind, die Heidennationen, die sich nicht bekehrt haben. Vollmacht. Und über sie wird das Gericht ergehen. Aber die, die zu Jesus gehören, sie werden auf der Seite des Überwinders sitzen, als die, die mit ihm überwinden. Und so schließe ich mit Offenbarung 22, Vers 16, wo das mit dem Morgenstern dann nun tatsächlich auf Jesus sich direkt bezieht. Jesus als das aufgehende Licht, als das Licht, das ewig leuchtet. Offenbarung 22, Vers 16. Ganz am Ende der Bibel, wer es aufschlagen möchte, da lesen wir diese gewaltigen Worte. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern, der aufgeht, um alle zu erleuchten, um alle Heiden und Nationen und auch Israel, das noch verstockt ist, über dem noch die Decke der Verblendung liegt, nach 2. Korinther 3, zu erleuchten, damit auch sie den anschauen, den sie durchbohrt haben und erkennen, Jesus ist der Morgenstern, ist der Sieger, ist der Herr, der wiederkommt in Herrlichkeit und uns in sein Reich holen wird. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du der leuchtende Morgenstern bist, dass du Augen hast wie Feuerflammen, dass du alles durchdringst mit deinem Licht, dass du auch unsere Herzen kennst. Herr, du siehst auch, wer dir nahe ist, wer zu dir gehört oder wer noch ganz ferne ist. Rufe auch heute alle Seelen zu dir, die noch fern von dir sind, auch in unserer Mitte. Lass keines verloren gehen von uns. Und danke, dass du schon viele von uns erlöst hast. Herr, ich bitte dich und fege allen Sauerteig der Sünde, der Vermischung, der Verführung hinaus aus unseren eigenen Herzen und auch aus unseren Gemeinden. Und wo jemand keine Gemeinde hat, da zeige ihm doch, wo er sich mit anderen wirklichen Christen treffen kann. Herr, sei du gnädig, auch in dieser dunklen Zeit. So loben und preisen wir dich und danken dir auch, dass deine Sonne heute wieder scheinen lässt. Aber noch wichtiger, dass dein Licht in uns scheint, du leuchtender Morgenstern, Jesus Christus, du Sohn Gottes. Amen.